Heute geht der Alternativgipfel in Lima zu Ende. Wer traf sich da grob? Was waren die Themen? Worum ging es da inhaltlich?
Es waren jetzt in Lima mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Alternativgipfel Enlazando Alternativas, um zu diskutieren, wie die offizielle, also was der offizielle Lateinamerika-EU-Gipfel da wohl auf die Schiene bringt und was nicht. Hauptthemen waren Menschenrechtsverletzungen durch europäische Konzerne in Lateinamerika, aber auch die Fragen, wo es hingehen soll, welche Perspektiven gerade auch angesichts der Lebensmittelkrise zu fordern sind.
Was darf man jetzt aus dem Treffen mitnehmen? Kann man sagen, ja, man hat irgendwas erreicht?
Zum einen hat das Treffen der Vernetzung gedient. Allein die große Zahl von Menschen aus verschiedenen Ländern hat da sehr viel Motivation gesorgt. Und man hat auch gemeinsam erkannt, wie massiv präsent diese Menschenrechtsverletzungen durch europäische Konzerne sind. Zum Beispiel wurde berichtet von einem großen Stahlwerk von ThyssenKrupp, das massiv Gewässer mit Schwermetallen belastet, aber kein Interesse daran hat, den Menschen zu helfen oder die Umwelt zu schonen und da wirklich auch über Leichen geht. Und gleichzeitig fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gipfels dringend, dass die Politik umsteuert, weil natürlich zur Bekämpfung der Armut mehr geschehen muss als irgendwie eine einmalige Entwicklungshilfegelderspritze. Es muss ein grundlegendes Umdenken in der Politik geben, in der Welthandelspolitik und in der Zusammenarbeit zwischen EU und den lateinamerikanischen Staaten.
Die Forderungen wurden jetzt quasi artikuliert und formuliert. Welchen Einfluss hat überhaupt jetzt so ein Alternativgipfel, wobei ja nicht mal der offizielle Gipfel auch hierzulande wirklich in den Medien ankommt?
Ja, das ist sicherlich auch unterschiedlich. Die Folgen für die Arbeit hier sind vielleicht nicht so unmittelbar messbar, obwohl wir von ATTAC immer wieder erleben, dass es viele spannende Impulse gibt, gerade in den Diskussionen im Moment in Lateinamerika. Und eine eigene Arbeitsgruppe zu Lateinamerika sehr intensiv arbeitet und für den Herbst auch einen großen Lateinamerika-Kongress in Deutschland vorbereitet. In Lateinamerika selber gibt es eine sehr intensive Vernetzung zwischen den verschiedenen Teilen der Bewegung und es gibt auch ein großes Selbstbewusstsein der Menschen dort, weil immerhin in den letzten Jahren ja einige Schwenks auch von der ganz offiziellen Seite erreicht werden konnten, auch einige Regierungen heute ganz anders zusammengesetzt sind als noch vor einigen Jahren.
Seit 1999 treffen sich jetzt Politiker beider Kontinente alle 2 Jahre, so auch heute und morgen in Lima in Peru. Bis jetzt ist ja beim offiziellen Gipfel noch nie wirklich was Handfestes dabei rausgekommen. Was darf man denn jetzt nun von diesem Wochenende erwarten?
Ehrlich gesagt erwarten wir da auch nicht sehr viel. Also die haben jetzt ja ihre Abschlusserklärung da auch schon publiziert und ein paar warme Worte gefunden zum Thema Soziales und Energie und Klimaschutz. Aber die Europäische Union zeigt nach wie vor kein Interesse, wirklich in der Politik umzusteuern. Nach wie vor bleiben erstmal noch viele Forderungen als Forderungen stehen, dass der Agrosprit-Boom gestoppt werden muss, dass die Landwirtschaftspolitik anders gestaltet werden muss, die im Moment die Menschen so massiv zwingt, unter ganz, ganz gruseligen Bedingungen zu wirtschaften und auch für viele, viele Leute den Hunger bedeutet. So hat dann zum Beispiel der Staatschef von Ecuador, Rafael Correa, gesagt, dass es Zeit wäre, den Dogmatismus des freien Marktes auch hinter sich zu lassen. Das ist eine ganz spannende Frage, ob da weiter was geschieht. Noch zeigt die EU wenig Bereitschaft einzulenken und wir fordern, dass da dringend was passiert und auch in Berlin die Diskussion intensiv geführt wird.
Welche Möglichkeiten haben jetzt solche Gipfel oder die Politik allgemein überhaupt Einfluss jetzt auf die Auswirkungen des globalisierten Kapitalismus zu nehmen, wo ja quasi Multikonzerne eigentlich mehr oder weniger freie Hand haben?
Die Konzerne haben freie Hand, aber es gibt immer wieder auch deutliche Beschränkungen und gerade solche Vernetzungen führen dazu, dass die vielen kleinen und mittleren Untaten der Konzerne offengelegt werden und dann deutlich wird, dass das letztlich eine riesengroße Ungerechtigkeit ist und dass es sehr notwendig ist, da auch mehr zu tun. Die EU kann auch nicht zuschauen, wenn letztlich unter dem Mantel des Schweigens Verbrechen gegen Menschen und gegen die Umwelt verübt werden, in Lateinamerika und anderswo in der Welt. Und da ist dieser Gipfel dann doch wieder wichtig, weil es eben auch die Menschen, die gegen diese Zustände streiten, stärkt und weil der Austausch für die weitere Arbeit Klarheit und Strategiefindung unterstützt und weil es dann wenigstens einige Möglichkeiten gibt, auch an die Weltöffentlichkeit zu gehen. Das ist noch nicht gigantisch, da muss sicherlich noch viel mehr passieren.
Jetzt setzt die USA und auch Europa eigentlich mehr auf bilaterale Verträge als mehr auf multilaterale Sachen. Viele Regierungen kritisieren eigentlich dieses Handeln zwischen zwei Staaten, dieses Eigenmächtige. Warum kommt da keine multilaterale Verträge zustande?
Also der berühmteste multilaterale Vertrag ist ja die Welthandelsorganisation. Und an den Konflikten in der WTO in den letzten Jahren kann man sehen, dass es Grenzen hat, viele Länder gemeinsam ungerecht unter Druck zu setzen und immer wieder den schwarzen Peter ziehen zu lassen. Es gibt inzwischen innerhalb der Welthandelsorganisation sehr viel berechtigten Widerstand, gerade der Entwicklungsländer, gegen diese Welthandelsregeln, die immer nur wenigen großen Konzernen nützen. Jetzt sind die Mächtigen, die ja schon zu verorten sind in den Industrieländern, sehr interessiert an weiteren Vereinbarungen und sie suchen ihr Heil in diesen bilateralen Vereinbarungen. Das ist eine sehr gefährliche Sache, weil wenn sich nur zwei gegenüber sitzen am Schreibtisch, am Verhandlungstisch, da ist dann oft die Machtfrage noch viel offensiver dazwischen und es wird dann sehr viel direkter noch erpresst und unter Druck gesetzt. Deshalb sind solche Möglichkeiten des Austausches eben auch doch wieder neu wichtig und es gibt auch zunehmend Widerstand gegen die sogenannten bilateralen Abkommen. Auch Widerstand gegen ein Abkommen, was jetzt nicht mit Lateinamerika zu tun hat, dieses EPAS-Paket, sogenannte Partnerschaftsabkommen unter anderem mit den afrikanischen Ländern, wo doch sehr viele Menschen inzwischen zeigen, dass man nicht akzeptiert, dass nachdem das große Plenum der Welthandelsorganisation für die rücksichtslose neoliberale Politik nicht mehr taucht, dass man jetzt versucht, im Hinterkämmerchen bilateral das abzuhandeln.
Von solchen großen Gipfeln kann man sich nicht viel erwarten. Mal ganz allgemein gefragt, wovon kann man sich denn überhaupt etwas erwarten, quasi die Globalisierung zu zähmen?
Also ich bin schon der Überzeugung, dass die Globalisierung, also die Profiteure der Globalisierung im Moment auch keinen reinen Durchmarsch erleben. Im Gegenteil, die erleben, dass es immer mehr kritische Fragen gibt, sowohl aus dem Süden als auch innerhalb der Industrieländer. Wir alle erleben ja auch, wie ungerecht die Vorteile der Globalisierung verteilt sind. Wir haben auch in Deutschland immer mehr Menschen, die nicht genug haben und nur wenige, die sehr, sehr, sehr viel abbekommen. So gibt es letztlich tatsächlich schon eine große Akzeptanzkrise der neoliberalen Ideologie und gleichzeitig funktioniert sie auch an etlichen Stellen nicht. Da gibt es Finanzkrisen, die auch denen, die jetzt die ganze Zeit für die neoliberale Weiterentwicklung gekämpft haben, einige Bauchschmerzen bereiten. Da gibt es etliche, die sich jetzt fragen, wie kann das sein, dass so viel den Bach runtergeht und so viel auch kaputt gemacht wird. Sodass wir glauben, dass der Widerstand da weiter wachsen kann und auch weiter wirken kann, dass die globalisierungskritische Bewegung in den letzten Jahren schon einiges erreicht hat, mindestens, dass in dem Diskurs, in der öffentlichen Diskussion einige Probleme anerkannt und auch immer wieder genannt werden. Und wir hoffen sehr, dass das Schritte dahin sind, umzusteuern. Das ist noch ein bisschen vage und ich bin sicher, dass man noch ein bisschen Geduld braucht.